So, ich schließe mich oder wir schließen uns den allgemeinen Bedankungen an, ohne jetzt nochmal alles zu wiederholen. Es hat uns aus der Seele gesprochen. Wir haben jetzt vor, analytisch vorzugehen. Wir schauen, welche Parameter in Frage kommen, um die Filme genauer als Filme zu betrachten. Und ich habe jetzt 6 solche Parameter isoliert, die man eigentlich nicht unbedingt isolieren kann, weil sie auch miteinander zusammenhängen. Aber ich habe sie aus systematischen Gründen jetzt erstmal einzeln aufgelistet. Und dann wird Wolfgang Meinhof noch 2 weitere Parameter, die Gesten, hinzufügen. Der erste Parameter ist die Vorgabe der Kürze von 2 Minuten. 2 Minuten ungeschnittene Einstellung sind im Spielfilm eine lange Zeit. Solche Plansequenzen empfindet man schnell als Tour de force, denn man ist Raffung durch Schnitte, die die Zeit unterdrücken, gewöhnt. Doch wir haben es nicht mit Fiktion zu tun, auch wenn unser Zeitgefühl durch Kinoerfahrung geprägt ist. Die 2-Minuten-Stelle kommt uns jedenfalls tendenziell länger vor, als sie in der Realität empfunden würde. Sie hat eine andere Temporalität als in der Realität. Sie dehnt sich und sie rundet sich zu einem kleinen Universum, könnte man sagen, zu einer Art von Arbeitsminiatur. Die Kürze von 2 Minuten ist aber zugleich zu kurz, um komplexe Zusammenhänge darzulegen. So muss manches unverständlich oder rätselhaft bleiben. Die Vorgänge werden nur zum Teil evident. Dies vor allem bei Filmen, die aus fremden Kulturen stammen. Dies scheint mir jedoch kein Mangel, sondern eine Intention bei der Struktur des Projekts. Es zwingt die Filmemacher, genau zu überlegen, was sie und in welcher Weise sie es zeigen wollen. Und es zwingt auch die Zuschauer zur genauen Fokussierung. Die Kürze der Filme fördert also die Konzentration sowohl auf konkrete Details wie auf die Bedeutung des Gezeigten. Der 2. Parameter ist die Vorgabe, nicht zu schneiden. Die ununterbrochene Einstellung ist Garant für einen authentischen Ablauf und ein unverfälschtes Tempo, es sei denn, dass jetzt Zeitraffer oder Zeitlupe eingesetzt werden, aber ich wüsste nicht, dass das in irgendeinem Fall geschieht. Die ununterbrochene Einstellung begünstigt den konkreten Augenschein und vor allem die Haptik und damit die motorische Empathie, Motor Mimicry auf Englisch, die Empathie der Zuschauer, also das Anspannen der eigenen Muskeln beim Beobachten eines Vorgangs, sodass man die Handgriffe im eigenen Körper spürt. Die Entwicklung von Empathie braucht eine gewisse Zeit und ist davon abhängig, dass man die Arbeitsansprüche und Ziele versteht. Außerdem, dass man die manuelle oder sonstige physische Anstrengung der arbeitenden Person ungebremst durch Umschnitte oder wechselnde Fragmentierung des Körpers mitverfolgen kann. So darf auch der Abstand zum Geschehen nicht zu groß sein und ebenso ist der Standpunkt der Kamera relevant. Es ist in vielen Fällen förderlich, wenn sie frontal oder in anderen Fällen aufs Profil ausgerichtet ist. Kommt motorische Empathie zustande, so intensiviert sich die Zuschauerbindung an das Geschehen. Man weiß, wie es sich anfühlt, die gezeigte Tätigkeit zu verrichten. 3. Parameter des Off, des Bereichs außerhalb des erfassten Bildes. Der Verzicht auf Schnitte erlaubt es nicht, hin und her zu schauen. Man ist noch stärker arretiert als im Theater, da das Bild typischerweise enger gefasst ist. Damit wird der Ausschnittcharakter und damit die Intention, der Zeigecharakter des Bildes besonders spürbar. Oft weiß man nicht, woher Geräusche stammen oder wer gerade zu wem spricht und man kann nicht verfolgen, wohin eine Person geht. Einerseits liefern selbst diffuse Hintergrundgeräusche Anhaltspunkte. Man versteht etwa, dass sich das Geschehen in einer Fabrikhalle abspielt. Doch andererseits kann es die Ambivalenz einer Szene steigern, wenn der Ursprung akustischer Wahrnehmungen nicht geklärt ist. Das kann die Zuschauer nervös machen, die es vom Spielfilm her gewöhnt sind, dass die Kamera alles Relevante ansteuert und erklärt. Es kann sie aber auch besonders wach halten und die Konzentration fördern. 4. Der Parameter Inszenierung. Es bleibt in vielen Fällen offen, ob die Filmemacher sich auf nicht eingreifendes Beobachten beschränken, wie im Direct Cinema, oder ob sie die Szene mit den gezeigten Personen abgesprochen, sie inszeniert oder eine Selbstinszenierung angeregt haben. Je nachdem sind Blicke in die Kamera eher verlegen, da man sich beobachtet weiß, oder eher kontaktheischend, eher flüchtig oder eher intensiv. Je nachdem fühlen sich die Zuschauer mehr oder weniger adressiert und einbezogen. Fünftens der Parameter Dramaturgie. Trotz der einschränkenden Vorgaben im Projekt ist es möglich, eine Dramaturgie des Ablaufs, einen Moment der Spannung oder Überraschung einzubringen. So etwa durch Verrätselung. Man gerät in medias res und begreift erst allmählich, was im Film vorgeht. Doch er endet einleuchtend, wenn das Rätsel gelöst ist. Oder eine Aktion ist schwierig, man zweifelt, ob sie gelingen wird. Oder eine Arbeit besteht aus ständiger Wiederholung. Dann kann der Film enden, wenn der monotone, repetitive Charakter durch Reihung klar geworden ist. Man könnte hier von einer Dramaturgie des Verständlichwerdens sprechen, in anderen Fällen von einer Dramaturgie des Verhüllens und Enthüllens. Denkbar ist auch, dass etwas vermeintlich Monotones durch ein Ereignis unterbrochen wird. Das wäre dann die Dramaturgie der Überraschung. Und der sechste Parameter wäre die Zuschauerstimulation. Durch die Form der Darstellung wird das Publikum auf verschiedene Weise stimuliert. Neben der stärker oder schwächer angeregten motorischen Empathie, von der schon die Rede war, sind es vor allem Fragen, die beim Betrachten aufsteigen. Was geht hier vor? Warum tun die Personen, was sie gerade tun? Was gehört dazu, die Handgriffe so ökonomisch auszuführen? Oder wäre eine Maschine effektiver? Und die wohl wichtigste Frage ist die nach dem Exemplarischen einer bestimmten Arbeit. Sehen wir das Typische oder sehen wir die Ausnahme? Und jetzt übergebe ich das Wort an Wolfgang Beinhoff.
Vielen Dank, Noel. Ich möchte, wie schon angesprochen, auf einen zentralen Punkt mich konzentrieren hierbei, nämlich das, was wir gerade auch gesehen haben, was Herr Prüdert auch noch mal herausgestellt hat, die Gesten und die arbeitenden Hände. Die arbeitende Hand ist ja zunächst auch eine Brücke zu Farocki selber. Es ist gestern verschiedentlich angesprochen worden, welche Rolle jetzt der filmische Essay, der Ausdruck der Hände, spielt für ihn. Ein Essay, der aber nicht nur dem Stellenwert der Hände zuspürt oder nachspürt, sondern die das Bild und die Erzählung organisieren, also sozusagen jetzt ästhetischen Operationen, sondern der die Hand auch gleichzeitig als Medium von Arbeit angeht. Ich zitiere: Jede menschliche Arbeit ist auf einer sehr geringen Anzahl von Grundbewegungen aufgebaut, wie hinlangen, greifen, bringen. Also etwas, was sich ja auch anschließen ließe an das, was wir gerade gehört haben, wie es mit der Handarbeit und der Übertragung in maschinelle Kontexte der Fall ist. Diese Gesten, die Farocki da herausstellt, sind Gesten der Praxis, Gesten des Handelns, Machens, Gesten, die sich von den kommunikativen Gesten darin unterscheiden, dass sie nicht Ausdruck sind, sondern Agenten des menschlichen Körpers. Es ist interessant, in diesem Zusammenhang einen älteren, also länger zurückliegenden Theoretiker anzusprechen, einen französischen Philosophen und Zeichentheoretiker Alexandre Grémas, der sich gefragt hat, Anfang der 70er Jahre, wie ist das Verhältnis zwischen Gesten der Praxis und Gesten der Kommunikation. Er sagt, und das wäre jetzt für mich, auch für unsere Fragestellung von Relevanz, die Gesten der Praxis sind Gesten, die, wie gesagt, nicht etwas ausdrücken, sondern handeln. Ich zitiere ihn: Der Gebrauch, den wir von unserem Körper machen, indem wir Bewegungen organisieren, die sich an einem Projekt orientieren, die ein Projekt, einen Plan einlösen, was ja ein Hinweis darauf ist, dass sozusagen die praktische Gestualität immer gebunden ist an eine Form des Verstehens, die nie von einem einzelnen Zeichen ausgehen kann, sondern von einer komplexen Abfolge, zeitgebunden und instrumentell. Es sind Gesten, und das wäre der zweite Punkt, der von Grémas herausgestellt wird, es sind Gesten, die eine Transformation der Welt nach sich ziehen. Also diese Unterscheidung ist insofern wichtig, als sie es erlaubt, Gesten daraufhin zu untersuchen, ob sie in Kommunikationsprozessen oder in Produktionsprozessen bzw. Konsumptionsprozessen auftreten. Fungieren sie im ersten Fall als bedeutungstragende Elemente, so ist ihre Funktion im zweiten Fall nicht mehr Kommunikation, sondern Produktion, Distribution und Konsumption. Nach Maßgabe eines jeweils ihnen zugrunde liegenden Projekts. An die Stelle der sprechenden Hand, um diese Linie zumindest kurz anzusprechen, wie sie aus der rhetorischen Tradition herkommt, das heißt die Rede begleitende Hand, haben wir hier, könnte man sagen, eine arbeitende Hand, eine Schnittstelle zwischen Person und Sozialem. Arbeitende Hände sind, wie wir gerade gesehen haben, ein zentrales Motiv dieser Filme. Und ich möchte einen weiteren Gesichtspunkt ansprechen, der mir wichtig erscheint für diese Fragestellung nach dem Stellenwert von Gestik und Arbeit. Es sind ja Bilder und das heißt sozusagen gefilmte Hände. Hände, die selber eine mediale Transformation erfahren, indem sie, worauf Volker Pantenburg jüngst hingewiesen hat, durch die Kadrierung eine Verdinglichung erfahren, die aus ihnen, ich zitiere noch einmal, autonome Handlungsträger macht. Handlungsträger, die zugleich, und dies ist mir an den Filmen aufgefallen, in ihrem jeweiligen Tun gezeigt werden, die also unter das Diktum sozusagen einer Deixis, eines Hinweisens gezeigt werden. Sie dokumentieren nicht einfach, es sind auch keine ethnografischen Filme vielleicht, sondern sie zeigen uns in den jeweiligen Prozessen die jeweilige Geste. Damit ist ein Eindruck, der sich mir ergeben hat bei der Betrachtung der Filme, zeigt sich eine interessante zeitliche und räumliche Ausrichtung. Wenn das tatsächlich Gesten sind, die gezeigt werden, wenn sie unter das Diktum der Deixis fallen, das heißt ein Finger, der auf etwas verweist, eine Einstellung, die uns etwas zeigt, dann operiert das mit einem Zeitindikator und einem Raumindikator, einem Jetzt und einem Hier. Und die Frage ist, ob das vielleicht der Grund dafür ist, dass wir als Zuschauer den Eindruck haben, dem jeweiligen Geschehen in unverhoffter Weise nahe zu sein, gewissermaßen co-präsent. Und damit übergebe ich an Noel Brinkmann.
Wir wollen jetzt einzelne Filme ein bisschen genauer anschauen, im Hinblick auf die eben erwähnten Parameter. Und ich würde bitten, dass Sie den Film Apprendiendo jetzt noch mal kurz einspielen. Gut.
¿No traes pescador?
Mira. Hay uno.
¿La hablas así?
Ah, no, este es nuevo.
¿Viste? Chingonazo, sí. Hermano, mira. Órale, Ángel, órale, Ángel. No, pero carga tu tenate así como tus compañeros, Ángel.
Te doy el chiquito y me das.
Ah, mejor cambia de tenete con la mesa, Juana.
No, lo llevo a mi casa.
No, pues aquí ya, de una vez ya cambiaron tu tenatito. ¿Vale?
Ja, ich gehe jetzt mal meine Parameter durch oder unsere Parameter durch, um zu zeigen, wie sie an dem Film angewendet werden können, welche besonders greifen, welche weniger greifen. Da wäre zuerst mal die Länge von 2 Minuten, die Temporalität. Und ich nehme an, dass Sie mir zustimmen, dass uns das viel länger vorkommt als 2 Minuten der Wirklichkeit, sondern das Scheitern dieses Kindes an dem Maiskolben dehnt sich und wir bekommen das Gefühl, es geht nicht voran, es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht. Und wir können aber zugleich sehr deutlich erkennen, wie schwierig die Situation ist. Und wir können auch haptisch das Material sehr gut nachvollziehen. Die Glätte von den Maiskörnern und den Strohcharakter von der Umhüllung, die Stärke des Strunkes und so weiter. Das heißt, wir haben einen sehr genauen Einblick in eine Tätigkeit. Und wir lernen dabei mit dem Kind, was es bedeutet, eine solche Tätigkeit auszuüben, wenn man eigentlich nicht dazu geschaffen ist, und ein Missverhältnis zwischen eigener Kraft und dem Anspruch der Arbeit besteht. Ich bin ein bisschen uneins mit Herrn Pripper, der das vorhin ja schon angesprochen hat. Dieser Film sei die große Ausnahme, insofern als er keine bereits ritualisierten Gesten zeigt. Er zeigt aber den Weg dahin. Und ich denke, man stellt sich vor, also wie sehen die Gesten später aus, wenn man sie beherrscht. Das ist also der eine Punkt. Die motorische Empathie, glaube ich, also entwickelt sich perfekt und die Zeit dehnt sich. Dann das Off. Das ist hier sehr ausgeprägt bei diesem Film, dass wir den Lehrer, der mit den Kindern spricht, gar nicht sehen, sondern nur seine Stimme hören. Wir also nicht so genau wissen, mit welchem Kind er gerade redet und ob er das Kind, das wir jetzt genau fokussieren, eigentlich auch in gleicher Weise fokussiert wie wir. Gleichzeitig also ist das oft auch wichtig, oder auch der Hintergrund, den man relativ unscharf sieht, dass man erkennt, wie bei vielen anderen Filmen auch, was im Hintergrund stattfindet. Also erkennt, es ist nicht ein Einzelfall, es ist kein einzelnes Kind, sondern es ist eine Gesamtsituation und alle die Kinder sind in der gleichen Situation. Dann der Parameter der Inszenierung. Wir wissen nicht genau, das weiß man eigentlich bei keinem der Filme so ganz genau, wie weit es inszeniert ist von den Filmemachern her. Haben die jetzt erwartet, dass ein Kind scheitert und darauf gewartet, dass es scheitert? Haben sie mit dem Kind abgesprochen, was passiert? Das weiß man auch nicht so richtig. Aber man sieht, dass das Kind sich bewusst ist, dass es gefilmt wird und einen gewissen Kontakt auch mit den Filmemachern und damit mit dem Publikum eingeht, was unsere Bindung an die gezeigte Szene noch verstärkt. Die Dramaturgie ist auch interessant bei diesem Film, indem wir in medias res reinspringen. Wir wissen zunächst gar nicht, was für eine Situation wir vor uns haben. Wir können aus dem Sprechen des Lehrers erkennen, dass es ein Lehrer ist, das sind seine Schüler. Es ist wahrscheinlich eine Art Praktikum oder ein Unterrichtsausflug mit Versuch, Erfahrungen zu sammeln. Das bleibt aber relativ offen. Und für uns ergibt sich eigentlich dann noch eine weitere Frage, nämlich die Frage, sehen wir eigentlich ein Programm, was uns an Kinderarbeit heranführt? Sollen wir erkennen, wie schwierig es ist, Kinder mit solchen Aufgaben zu betreuen? Und was es für das Kind bedeutet, wenn es der Aufgabe nicht gewachsen ist. Dadurch, dass der Film sich zu dehnen scheint, ist es eine Art ewiges Scheitern, was wir da beobachten. Denn der Film endet ja, bevor der Maiskolben wirklich abgezogen worden ist, bevor dem Kind es also gelungen ist. Wir wissen nicht, ob es ihm nicht im Folgenden noch gelingt. Aber dadurch, dass der Film an der Stelle schneidet, wo sich das lösen würde, bleibt es für uns so etwas wie ein ewiges Scheitern. Dann könnte man noch über die Stimulation des Publikums sprechen, das habe ich eigentlich schon mit eingefügt. Also einerseits die sehr starke motorische Empathie, die uns an das Geschehen bindet. Und dann eben die Frage, wie ich vorhin schon die Fragen benannt habe, wir wissen nicht wirklich, in welche Situation wir hineinplatzen und was wir gezeigt bekommen. Aber das Exemplarische an dieser Szene ist schon die Verallgemeinerbarkeit, die Möglichkeit eben, die man ja sieht, dass die Hände des Kindes eigentlich für die Aufgabe zu klein sind. Damit bin ich am Ende und gebe weiter.
Gut, dann würde ich bitten, den Operationsraum einzuspielen. Vielen Dank. Das Interessante ist hier, wir haben gerade von Organisationsfragen gehört, dass natürlich hier eine Organisation, das heißt eine medizinische Institution, vorgegeben ist und sozusagen auch das Handlungsprogramm, wenn ich jetzt die Linie der praktischen Gestualität anspreche, das Handlungsprogramm vorgeben. Interessant ist hier, dass auf der Ebene des Gestuellen im Grunde eine Trias sich ergibt, nämlich greifen, ordnen und legen. Es ist eine elementare triadische Grundbewegung der Hand. Abschließend dann noch, und der Unterschied wird ja deutlich, die Geste des Schreibens. Indikator von Praxis sind gleichermaßen die OP-Instrumente, somit Werkzeug. Und von jedem Werkzeug geht bekanntlich eine Botschaft der Klarheit aus. Werkzeuge dienen einem bestimmten Zweck. Sie verweisen darauf, was mit ihnen zu tun ist. Die männliche Person entwirft sozusagen auch eine, beziehungsweise anders, der Instrumentenbehälter, den wir sehen, ist insofern auch wichtig, weil er sozusagen eine Adresse impliziert, nämlich die Sterilisation und anschließend vielleicht den Operationsraum. So könnte man zunächst mit Blick auf die gestuelle Praxis sagen, dass wir hier ein klares Handlungsprogramm haben, eine Ordnung herzustellen im Zusammenhang mit den Kriterien, die eine solche Institution mit sich bringt. Gleichzeitig aber scheint mir hier auch eine sehr deutliche Zeigegeste zu sein, die dadurch auch der gestuellen Praxis einen eigenen spezifischen, ästhetischen oder auch argumentativen Mehrwert gibt. Wir werden als Zuschauer, so frage ich mich, auf eine spezifische Art einbezogen in das, was uns hier gezeigt wird. Wir sehen die Person halbnah im Viertelprofil und geht man davon aus, dass die Position der Kamera immer auch der Punkt ist, von dem aus wir sehen, was wir sehen, so ergibt sich eine distanzierte Nähe, um es vielleicht so zu sagen. Damit verbunden eine Nähe, die der Film selber über die ihm zugrunde liegende Zeigegeste generiert. Durch die Eingrenzung des Bildes, es ist ein starrer Rahmen, durch die Kadrierung, über diese beiden Prozesse ergibt sich eine Konzentration, sodass die Gesten auch auf diese Weise abgeschirmt werden gegen jede sekundäre Füllung des Bildes. Dazu das Ausblenden der Sprache. Sie würde das Bild öffnen, glaube ich, indem einfach ein anderes System, das symbolische System der Sprache einbezogen würde und würde das Bild somit durchlässig machen. Deixis ist, wie hier vielleicht deutlich geworden ist, etwas völlig anderes als die verbale Sprache. Es ist ein als Effekt dieser Deixis abgeschlossenes, hermetisch abgeriegeltes Bild, wozu natürlich auch die Anonymität der Person beiträgt. Sie ist ja weniger eine Person, sondern ein anonymer Agent im Kontext dieser Institution Medizin. Um noch einmal auf die angesprochene Unterscheidung von kommunikativer Geste und praktischer Geste zurückzukommen, zeigt sich hier, die kommunikativen Gesten sind als Zeichen immer mehrdeutig. Sie sind Operatoren eines Ausdrucks und wenn man das jetzt sozusagen als Gegenpol zu dem, was wir hier gesehen haben, zu dieser Form der Zeigegeste versteht, so könnte man sagen, dass der Film den Wunsch hat, diese praktische Geste als etwas zeigen zu können, das eindeutig ist. Und Eindeutigkeit ist, denke ich, ein zentraler Punkt der Einlösung solcher Fragestellungen, die danach fragen, wie etwas geschieht, wie etwas gemacht wird, wie etwas gewebt oder geknüpft wird. Könnte ich den abschließenden Film, die Lady? Nee, das ist der falsche Film. Die Schneiderfabrik oder Schneiderwerkstatt. Die Nimble Fingers. Thank you. der Film gehorcht einer bestimmten festen Choreografie. Es ist die Choreografie eines Produktionsprozesses in einer textilen Produktionsstätte. Die Frau steht auch hier im Seitenprofil, so können wir genau verfolgen, wie sie arbeitet. Im Hintergrund sehen wir die eigentliche Produktion an verschiedenen Nähmaschinen und so weiter. Der Film zeigt uns jedoch nicht diesen Produktionsablauf in seiner Gänze, sondern konzentriert sich auf eine einzelne Phase, auf die Kontrolle und die Abnahme. Wenn man die Linie der praktischen Gestualität verfolgt, so zeigt sich, dass hier natürlich ein unglaubliches Tempo praktischer Gesten sich zeigt. Ich lese Ihnen mal vor, welche Gesten mir aufgefallen sind, als ich versucht habe, sie begrifflich zu fassen. Es sind greifen, prüfen, reinigen, bürsten, falten, wenden, messen, halten, glätten, ausbreiten, ziehen, knoten, werfen, drehen, zapfen, straffen, schneiden, trennen, tupfen, heben und stapeln. Es ist ein außerordentliches Tempo. Wenn man es zugrunde legt und hochrechnet, dann produziert sie in der Stunde 60 Hosen am Tag 360. An einem spezifischen, sozusagen ein spezifisches Merkmal solcher, vielleicht auch eben ausgelagerter oder globalisierter Arbeit. Die Zeigegeste erscheint mir nun außerordentlich interessant mit Blick darauf, was wir sehen. Wir sehen die Frau, wie sie arbeitet, und es gibt einen interessanten, auffälligen Moment. Das ist ein Moment, wo sie ins Off spricht, also das, was du angesprochen hattest auch. Die Frage des Off hier sozusagen aktiviert wird, aber wir wissen gar nicht, zu wem sie geht, zu wem sie spricht, was sie sagt. Und von daher ist es interessant unter dem Gesichtspunkt, dass sie, während sie spricht, ja keineswegs ihr Tun unterbricht, sondern fortwährt mit der Arbeit. Genauer, die Hände fahren fort oder das gestuelle Programm, was ihr zugrunde liegt, wird sozusagen eingeschrieben in die Hände, eingelöst. Als wären die Hände selber produktive und aktive Agenten, die wüssten, welche Geste auf welche Geste zu folgen habe. Abgekoppelt vom Auge, rein instrumentell, werden die Hände, so scheint mir, zu autonomen Agenten, die in einer vorgegebenen Taktung ein Programm einlösen. Gleichsam spielen sie durch das Moment der Taylorisierung einer Hand. Und so sind sie auch nicht mehr Schnittstelle zwischen körperlicher und geistiger Arbeit, sondern fokussiert allein auf die körperliche Arbeit der Hand. Ja, ich danke Ihnen.